auf NDR Kultur. Und hier geht's gleich weiter mit Am Abend vorgelesen. Und ab 23 Uhr gibt's wieder unser Play Jazz Magazin mit dem Jazzalbum der Woche Eagles Point von Chris Potter, weiteren Neuerscheinungen und Konzerttipps für das Wochenende. Wir sagen Tschüss, ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Heute den vierten von 24 Abschnitten. Der Roman spielt um die Mitte des 19. Jahrhunderts im ostjüdischen Milieu Galiziens und seine Hauptfigur ist Sender Glatteis, der seinen Vornamen von dem großen König Alexander herleitet, seinen Nachnamen von Mendele Glatteis, einem sogenannten Schnorrer, das heißt einem fahrenden Mann, der auf seinen langen Reisen Stadt um Stadt, Dorf um Dorf besucht und dort Nachricht bringt von dem, was in der Welt vorgeht. Mendele Glatteis nimmt Miriam zur Frau, aber noch bevor sie ihr Kind zur Welt gebracht hat, wird Mendele Opfer einer Choleraepidemie und auch Miriam stirbt bald nach der Geburt des Kindes, eines Knaben. Dieser Knabe ist der Held unseres Buches und er wächst als Waisenkind bei der alleinstehenden Rosele Kurländer auf, ohne zu wissen, dass sie nur seine Ziehmutter ist. Dieser Rosele Kurländer ist ein hartes Geschick zugefallen, denn entgegen der Sitte der galizischen Juden hatte sie sich selbst einen Mann zur Ehe ausgewählt und zu spät bemerkt, dass es nicht der richtige war. So lebt sie weitgehend isoliert von ihrer Umwelt im Mauthaus von Bernow und die ganze Liebeskraft ihres einsamen Herzens gilt ihrem Zögling Sender. Der ist freilich ein nicht leicht erziehbares Kind, das beim Lernen schnell Langeweile empfindet und bei allen Lehrern davonläuft. Dafür aber kann er diese Lehrer auf die täuschendste und komischste Art nachäffen, so dass man ihn bald schon den Pojatz, also den Bajazzo nennt, und der Ruf seiner Streiche ist bald schon groß in der ganzen Gegend. Dafür hat er nur wenig und unregelmäßig gelernt und verdingt sich zuletzt als Fuhrmann, um wenigstens etwas durch die Welt zu kommen. Nun ist Sender 20 Jahre alt geworden und in seinem Leben tritt eine große Wende ein, wie er nun mit eigenen Worten erzählt. Hören Sie wieder Siegfried W. Kernen.
Es war so gegen Ende des Winters, pflegte Sender zu erzählen. Da lässt mich einmal Josef Grün, der Vorsteher, rufen, und mietet mich mit seinem Sohn Schmule nach Sadagora zu fahren, zum Wunderrabbi. Der Schmule ist so in meinem Alter, damals also war er im 20., aber dabei blass, schwach, kränklich wie ein 12-jähriges Kind. Weil jedoch Josef gar so ein frommer Mensch war, so hat er ihn schon den Herbst vorher verheiratet, noch dazu mit einem Mädchen, welches um 2 Jahre älter war und dabei dick und rot wie ein Maschansker Apfel. Aber wie ein halbes Jahr vorbei ist und sich noch immer keine Hoffnung auf ein Enkelchen zeigt, wird der Alte ungeduldig und denkt, der große Rabbi muss es richten. Wie er mir das erzählt und ich mir so den Schmule anschaue, denke ich mir im Stillen, da hat der Mann recht. Ohne ein Wunder wird dieses schwächliche Kind nicht Vater werden. So fahren wir also aus, kommen am Abend des zweiten Tages nach Sadagora und kehren in einer Schenke ein. Dort sind einige Juden, die uns gleich vertraulich näher rücken und fragen, wozu wir gekommen sind, aber nicht aus Neugier und noch weniger aus Gutmütigkeit. Das ganze armselige Nest lebt ja nur vom Rabbi und darum sind alle seine freiwilligen oder bezahlten Helfer. Die Fremden werden ausgeforscht, man berichtet dann ihren Namen, ihren Stand und ihr Anliegen dem Rabbi, und am nächsten Tage, wo er den Besucher vorlässt, kann der Mann mit leichter Mühe den Allwissenden spielen. Bei uns sollt ihr euch einmal eine Beule anrennen, denke ich, und fange an zu klagen, was für ein unerhörtes Schicksal den Schmule hergeführt hat. Seit wenig mehr als 3 Jahren ist er verheiratet und alle 10 Monate gebiert sein Weib Drillinge, immer Drillinge, also 12 Kinder in 3,5 Jahren. Und gerade jetzt scheinen wieder neue unterwegs, ein richtiges Unglück. Die Leute glauben es zuerst nicht, aber dann fange ich an, es genau zu erzählen, als wäre ich selber die Mutter, und zähle die Geburtstage und die Namen der Kinder auf und mache von jedem die Stimme nach. Da werden selbst die Schlauesten von diesen frommen Gaunern gläubig und nicken ernst und suchen, meine Schmule zu trösten. Der rückt unruhig hin und her, schweigt aber noch. Aber wie sie ihm gar sagen, der Rabbi kann alles, er wird gewiss den Schoß deines Weibes für immer verschließen, da fängt er laut zu weinen an, und dann heult er ihnen sein wirkliches Unglück vor. Anfangs schimpfen die Leute auf mich, aber dann wundern sie sich über meine Art zu erzählen, und einer ruft auf, ich hätte geschworen, dass ich selbst die Kinder gesehen habe. Nun, sag ich heiße nicht umsonst der Pojatz. Du? Bist der Baranower Fuhrmann, rufen sie. Du bist Roseles Pojatz? Wie viel haben wir schon von dir gehört? Du musst noch mehr erzählen. Nun krame ich meine Geschichten aus und alle lachen, dass ihnen die Tränen über die Backen laufen. Und an jenem Abend habe ich zum ersten Mal das Wort gehört, welches mir für mein Leben das Wichtigste, das Einzige geworden ist. Was das für ein Wort war? Theater. Da sagt nämlich einer von den Sadagoran, welchen sie immer den Meschumet, den Abtrünnigen, genannt haben, weil er viele deutsche Bücher gelesen haben soll, Sinai Welt hat er geheißen, Gott, sagt er, ewig schad, dass dieser Mensch ein Fuhrmann bleibt. Ich lach, Prinz oder Wunderrabbi, wär ich auch lieber, sag ich. Ich kenne etwas anderes, erwidert er, was dir vielleicht das Liebste wär, Komödiant. Was heißt das, frag ich. Das weißt du nicht? So nennt man die Menschen, die im Theater die närrischen Leute spielen, über die man lachen muss. Was ist ein Theater, frag ich weiter. Man soll's nicht glauben, ruft er erstaunt, wie sehr die Polnischen zurück sind. Also höre, da tut sich eine Gesellschaft zusammen, Männer und Weiber, und sie mieten einen Saal und beschmieren sich die Gesichter und ziehen sich komische Kleider an und stellen zusammen eine Geschichte vor, wie du sie uns allein vorgemacht hast. Alles erlogen, keine Silbe wahr. Aber solange man ihnen zuhört, glaubt man, dass es wahr ist und lacht oder weint. Die anderen Leute aber zahlen, damit sie in den Saal gehen können und zuhören und zuschauen. Und was tut der Komödiant bei Tag, frage ich. Nichts, da raucht er Zigarren und ist ein großer Herr, weil er sich am Abend genug verdient. Das glaub ich nicht, sag ich. Lachen die Sadagora, er glaubt's nicht, so fahr doch nach Czernowitz. Es ist ja kaum eine Meile. Dort ist jetzt ein Theater. Das will ich, sage ich drauf. Es ist mir aber in jenem Augenblick nicht einmal so ernst damit gewesen. Erst als wir allein in unserer Schlafkammer sind, Schmule und ich kann nicht sogleich einschlafen, da fällt mir's wieder ein. Und nun freilich hat mich der Gedanke gequält und zu rütteln begonnen. Denn das wäre ja ein Leben, wie ich mir's schon selber geträumt habe. Herumfahren, die Leute anschauen, ihnen ihre Narrheiten abgucken und sie dann den anderen vormachen. Und nun erst von einem solchen Vergnügen auch reichlich leben können. Heiß und kalt ist es mir geworden. Ruhelos habe ich mich herumgewälzt und erst gegen Morgen bin ich so eingedämmert. Dann machen wir die Geschichte beim Rabbi ab, ohne viel Reden, kurz und gut. Er bekommt 30 Gulden und Schmule bekommt seinen Segen. Anfangs hat er freilich 50 verlangt, aber ich sag ihm, dann fahren wir zum Natvornar, Rabbi, der verlangt nur 20 Gulden, obwohl er auf Zwillinge segnet. Und da hat er schnell nachgegeben. Als wir aus Sadagora hinausfahren, lenke ich links ab gegen Czernowitz. Schmule bemerkt es gar nicht, bis wir endlich über der Brutbrücke sind und in der Vorstadt der Wassergasse. Da fängt er freilich zu schreien an, dass er nichts zu suchen hat in der unheiligen Stadt, in welcher die Juden Hochdeutsch reden und Schweinefleisch essen. Dann steig ab, sag ich ruhig, und miete dir einen anderen. Nun klammert er sich natürlich an mich. Wir fahren den Berg hinauf, in die Stadt. An der Straße, auf einem freien Platz, ist ein Zelt aufgeschlagen. Davor steht ein Mann, nur in gelbliche Leinwand eingenäht, dass er von fern wie nackt aussieht. »Nur immer herein«, schreit er, und ein Haufe Gesindel steht vor ihm und lacht. »Ist das ein Komödiant?«, frag ich ganz bekümmert, denn der Mensch hat sehr verhungert ausgesehen. »Ja«, antwortet mir ein Knabe. »Also ist hier das Theater?« »Nein«, lacht er, »das ist im Hotel Moldavi. Hier tanzt man auf dem Seil und zwei Affen sind drin.« Gottlob, denk ich, und lass mir den Weg zum Hotel beschreiben. Gegenüber dem Hotel, in einem kleinen jüdischen Gasthaus, stelle ich den Wagen ein und lauf gleich hinüber. »Im ersten Stock ist das Theater«, sagt man mir, »aber es wird erst um 6 geöffnet.« »Könnt ihr mir keinen Komödianten zeigen?«, bitte ich den Kellner, der auch ein Jude war, aber sehr komisch gekleidet. Eine kurze schwarze Tuchjacke hat er getragen und hinten waren 2 Schwänze dran. »Warum?«, fragt er. »Ich will's aber nicht eingestehen und bitt nur immer fort. Er aber fragt mich immer wieder. Da fährt mir's endlich so heraus, weil ich selbst so ein Komödiant werden will.« Der Mensch schüttelt sich vor Lachen und greift mir an meine Wangenlöckchen und sagt, »Die musst du dir noch schöner drehen, wenn dich der Direktor aufnehmen soll.« Im selben Augenblick geht ein langer Deutscher an uns vorbei und will die Treppe hinauf. »Herr Direktor«, sagt ihm der Kellner, »hier ist ein neues Mitglied«, und erzählt ihm meinen Wunsch. Der Deutsch schaut mich an. Er hat ein Gesicht zum Erschrecken, blass, furchtbar mager, ganz glatt rasiert, so dass er halb gelb, halb blau war, eine ungeheure Nase und funkelnde, stechende Augen. Und noch dazu hat es fortwährend in dem Gesichte gezuckt. Aber wie er mich fragt, ist es wahr, da erschrecke ich nicht, sondern sage ruhig ja und erzähle ihm alles. Der Kellner lacht fortwährend wie besessen, aber der Herr bleibt ernst und sagt mir, komm mit. Er führt mich in ein Zimmer im ersten Stock. Da ist eine dicke Frau gesessen und hat sich eben das Gesicht weiß angeschmiert. Eulalia, sagt er ihr, hör einmal zu. Und mir sagt er, zeige uns, wie du dir deinen Namen als Pojatz verdient hast. Ich nehme mir ein Herz und fange an, meine Stücklein loszulassen, eins nach dem anderen. Der Herr schaut die Frau an, die Frau den Herrn. Sie lachen nicht, wie sonst meine Zuhörer, aber dennoch glaube ich, dass es ihnen gefallen hat. Genug, sagt endlich der Herr und fängt mit der Frau zu reden an. Es war aber Hochdeutsch, noch dazu ungemein schnell. Ich habe sehr wenig davon verstanden. Endlich sagt der Herr, hier hast du eine Karte, schau dir heute die Vorstellung an und komm dann in den Speisesaal. Da bitte ich noch um eine Karte für meinen Schmule und danke ihm schön und renne wie verrückt die Treppe hinunter in mein Gasthaus. Den Schmule habe ich in Tränen getroffen, das Kind hat sich allein gefürchtet in der fremden Stadt. Und wie ich sage, dass er abends ins Theater gehen soll, weint er noch stärker und meint, das ist ein schlechtes Vergnügen, eine Sünde, das tut er nicht. Gut, sag ich, bleib zu Haus. So lauf ich also allein vor dem Hotel Moldavi auf und ab, bis es dunkel wird, und mein Herz hat mir gepocht zum Zerspringen. Endlich lässt man mich in den Saal. Ich war der Erste und habe mich vorn hinsetzen wollen. Aber mein Platz war auf einer Bank in der Mitte. Eben hat man die Lichter angezündet. Ich habe mir angesehen, wie der Saal eingerichtet war. Aber das hat mich nicht sehr überrascht. Es war ja beinahe so wie in unserer Betschule. Unten Bänke für die Männer, oben 2 Galerien für die Weiber. Und vor mir ein großer Vorhang, wie er in Schul vor der Tora-Lade hängt. Nur, dass dort nicht das Wort Osten eingestickt war, sondern es waren darauf nackte Kinder hingemalt, die so übereinander gepurzelt sind. Später, wie die Leute kommen, merke ich, dass es doch ein großer Unterschied ist. Erstens waren es laute, feine Deutschen, zweitens sind auch Männer hinaufgegangen auf die Weibersitze und wieder haben sich Weiber auf die Männersitze gesetzt. Dann hat plötzlich vor dem Vorhang eine Musik zu spielen begonnen. Es war ganz lustig, wie ein Tanz. Aber mir war nicht tanzerig. Gefreut habe ich mich freilich, aber dabei war mir furchtbar bang. Nun endlich schiebt sich der Vorhang hinauf. Merkwürdig. Als ob er von selber ginge. Man hat nicht gesehen, wer ihn zieht. Eine Gasse, rufe ich, dass sich die Leute nach mir umschauen und zu lachen anfangen. Es hat mir wirklich geschienen, dass man da in eine Stadt hineinschauen kann. Häuser, ein Turm, eine Brücke. Und da kommen drei Leute heraus. Alle schwarz angezogen, bemalte Gesichter haben sie gehabt und große falsche Bärte angeklebt. Sie fangen an zu reden. Verstanden habe ich nur so viel, dass es gute Freunde sind und von Geschäften reden. Aber einer von ihnen war gewiss der Vornehmste, weil er einen Pelz getragen hat und weil die anderen so um ihn herumgetänzelt sind. Anton hat er geheißen, wie mein Freund, der Kutscher vom Bezirksvorsteher. Dieser Anton hat fortwährend mit der Zunge angestoßen und dabei mit dem Kopfe gewackelt, als ob er traurig wäre. Dann sind noch einige Freunde gekommen, darunter ein junger Mensch mit einem blonden Bart, der will Geld von Anton borgen. Da hat sich aber gezeigt, warum Anton traurig ist. Er hat selbst kein Geld und muss sich's erst borgen gehen. Alle gehen hinaus und da fängt auf einmal die Stadt zu wackeln an und schiebt sich hinauf. Es war alles nur auf Leinwand aufgemalt. Und statt der Stadt ist plötzlich ein ganz schönes Zimmer da und da stehen zwei hübsche Mädchen und sprechen miteinander. Natürlich, wovon reden Mädchen? Vom Heiraten reden sie. Aber der Älteren gefällt keiner, über jeden schimpft sie. Der eine ist zu lustig und der andere ist zu traurig und der Dritte zu gescheit und der Vierte zu dumm. Gib Acht, denk ich mir, schön bist du freilich, aber das dauert nicht ewig. Da, mitten im Reden laufen beide hinaus, das Zimmer verschwindet, wieder die Stadt. Kommt der Blonde mit einem alten Juden. Ich denke mir gleich, jetzt will er sich das Geld vom Juden leihen. Richtig ist es so. 3000 Dukaten weniger nimmt er nicht. Und der Anton, sagt er, soll bürgen. Faule Fisch, denke ich mir. Der hat ja selbst kein Geld. Der alte Jud, wenn er kein Esel ist, wird sich doch vorher nach dem Anton erkundigen. Aber da kommt der Anton selbst dazu, redet auch in den Juden hinein. Shylock hat er ihn genannt, weil ein Christ sich nie jüdische Namen merken kann. Der Alte hat wahrscheinlich Schaje, Jesajas, geheißen. Aber Shylock will nicht. Wo ist die Bürgschaft, fragt er. Auf was hinauf? 3000 Dukaten. Und dann macht er dem Anton Vorwürfe, dass er ihn früher angespien hat und überhaupt schlecht behandelt. Gott, denke ich mir, dieser Anton ist gewiss ein Pole. Die machen es alle so. Aber wenn sie Geld brauchen, kommen sie zu uns gekrochen und schmeicheln. Also die Leute reden hin und her, alles kann ich nicht verstehen, denn auch Schaje spricht nicht wie ein ehrlicher Jud, sondern Hochdeutsch, nur dass er durch die Nase singt und mit dem Kopf wackelt. Ich höre ihm zu und weiß nicht, warum er mir sehr bekannt vorkommt. Auf einmal erkenne ich ihn, es ist derselbe Deutsch, der am Nachmittag mit mir gesprochen hat, aber ganz beschmiert und verkleidet. Gott, schrei ich in meiner Überraschung, der Direktor. Alle Leute wenden sich zu mir um und lachen. Was ist da zu lachen, frage ich. Es ist wirklich der Direktor. Psst, psst, machen die Leute. Ich schweig und höre zu, was Schaje weiterredet. Die 3000 Dukaten will er richtig hergeben. Aber wenn Anton nicht zahlt, so darf ihm der Jud 1 Pfund Fleisch ausschneiden. Faule Fisch, denke ich wieder. Was hat Schaje von dem Pfund Fleisch? Ich bin gar nicht für solche Sachen. Damit macht man nur Judenhass. Und dann, der Bezirksvorsteher wird es gewiss nicht zulassen, denn der ist ja auch ein Christ. Aber Schaje läuft ums Geld und wie er draußen war, da ist der Vorhang mit den nackten Kindern wieder heruntergefallen und die Musik hat angefangen zu spielen. Ich denke, es kann noch nicht aus sein und bleib sitzen. Die Leute schauen mich an und flüstern und lachen. Es hat mich wenig gekümmert. Ein alter Herr ist neben mir gesessen, der fragt mich, »Sie sind wohl zum ersten Male im Theater?« »Wie nicht, sag ich. Kann man denn das in Barnow alle Tage sehen?« »Also aus Barnow?« »Ja, Sender heiß ich und bin im Dienst bei Simche, dem Kutscher, wenn Sie ihn vielleicht kennen.« »Habe nicht die Ehre«, sagt er. »Die Ehre?« frag ich. »Meine Simche kennt wirklich jeder. Es ist gar keine Ehre dabei.« Aber da hat sich der Vorhang schon wieder hinaufgeschoben. Wieder ein Stück Stadt. Kommt ein junger Bursch, wie ein Narr angezogen, schneidet Gesichter, macht Witze mit jedem, sogar mit seinem alten blinden Vater, was mir gar nicht gefallen hat. Er erzählt, dass er Bedienter bei Schaje ist und schimpft auf ihn. So ein Lump, jüdisches Brot frisst er und schimpft dann drauf. Gewundert hat's mich freilich nicht. Zum Beispiel der Janko, der Kutscher von unserem Dr. Schlesinger, der macht's grad so. Dann kommt Schajes Tochter, ein ganz hübsches Mädchen, aber so verdorben, wie Gottlob in Barnow kein jüdisch Kind ist. Über den eigenen Vater macht sie sich mit dem Bedienten lustig. Aber wie Schaje kommt, ist sie ihm ins Gesicht hinein ganz gehorsam und demütig. Aber was tut sie, wie er fort ist? Da verkleidet sie sich als Knabe und steckt seine Schätze zu sich, und wie ihr christlicher Liebhaber kommt, geht sie mit ihm durch. Schimpf und Schande. Ich war so empört, zerreißen hätte ich sie können. Die Leute klatschen und schreien sehr gut und bravo. Ich aber ruf, schlecht ist sie, prügeln sollte man sie. Und da lachen sie wieder. Erst wie die Stadt fortwackelt und wieder das Zimmer kommt mit den zwei lustigen Mädchen, habe ich mich erinnert, dass es ja nur so ein Spiel ist. Die Mädchen haben wieder gelacht, es waren einige Herren bei ihnen, darunter einer mit einem schwarz angestrichenen Gesicht, und etwas von Kästchen haben sie gesprochen und immer wieder Kästchen. Ich habe nicht recht hingehört. Was gehen mich eure Kästchen an? Ich habe nur immer so nachdenken müssen, wie die Geschichte mit Schaja und mit der Tochter ausgehen wird und ob sie reuig zurückkommen wird. Aber es ist ganz anders gekommen. Zuerst spazieren da zwei Herren herein und erzählen mit Lachen, wie Schaja halb verrückt in der Stadt herumläuft. Und dann kommt er selbst, blass, verstört. Aber die Lumpe haben sich noch lustig über ihn gemacht. Sie erzählen ihm, dass Antons Geschäfte schlecht stehen und dass er wird nicht zahlen können, und fragen, ob Schaje dann wirklich sein Fleisch nehmen wird. Ja, sagt der Alte und fängt an zu reden über Juden und Christen und dass wir so bitter von den Christen verfolgt werden. Durch Mark und Bein ist es mir gegangen und durch das tiefste Herz. Bis dahin habe ich noch nicht so viel nachgedacht über uns und die Polen und habe geglaubt, es schickt sich so. Aber jetzt haben sie mir die Augen aufgetan über das blutige Unrecht, das wir erdulden. Ach, wie hat der Alte gesprochen, welche Worte, welche Stimme. Totenstill ist es im ganzen Saal gewesen, die Tränen sind den Leuten in die Augen getreten. Kommt zum dritten Mal das Zimmer mit den Mädchen. Diesmal war der Blonde bei ihnen. Er macht ein Kästchen auf, es wird Hochzeit gemacht. Mazel Tov, sage ich. Aber was geht's mich an? Endlich schiebt sich der Vorhang wieder herauf. Schaje und Anton stehen vor dem Richter. So habe ich noch nie zugehört wie damals. Und ich hab's noch heute nicht vergessen. Aber auch heute noch weiß ich nicht, wer Recht gehabt hat und wer Unrecht. Ich glaube, die Christen und der Jude haben Recht gehabt. Und beide haben Unrecht gehabt. Eine merkwürdige Geschichte. Zuerst sagt Schaje, Anton hat mir diesen Wechsel unterschrieben, dass ich ihm ein Pfund Fleisch ausschneiden darf, wenn er nicht zahlt. Ich will mein Recht. Der Richter ist ein alter Mensch mit einem Schmerbauch, aber dabei ein Dummkopf. Nicht zu sagen. Er traut sich keinen Spruch zu und lässt einen alten Advokaten rufen. Kommt aber ein junger Advokat mit einer ganz dünnen Stimme. Und wie ich ihn näher anschaue, ein Weib, das Größere von den zwei lustigen Mädchen. Sie fängt an, sagt, Schaje hat recht, aber er soll sich erbarmen. Schaje will nicht. Sein Geld verlieren, gekränkt und misshandelt zu werden und noch Erbarmen dazu, das wäre wirklich zu viel. Recht hat er, denke ich. Aber da bietet ihm der Blonde, Antons Freund, die 3000 Dukaten. Das Doppelte, das Dreifache. Schaje will noch immer nichts als das Pfund Fleisch. Das hat mir nicht gefallen. Sein Geld bekommt er, sogar dreifach. Was hat er davon, wenn Anton stirbt? Sie bitten ihn, der Mensch soll nicht unversöhnlich sein. Mir hat er gleich nichts Gutes geahnt. Denn erstens ist's ganz hässlich von Schaje. Und dann ein Jud vor einem christlichen Gericht. Leider, wir in Polen wissen, was das heißt. Richtig. Das Mädel sagt endlich, ein Pfund Fleisch darf sich Schaje nehmen, aber wenn er einen Tropfen Blut dabei vergießt, wird ihm sein ganzes Vermögen weggenommen. Jetzt war ich sehr neugierig, was Schaje tun wird. Ich habe geglaubt, er wird sagen, gut, mein Vermögen soll hin sein, aber mein Recht will ich haben. So passt es sich für ihn, hat mir geschienen, wenn er schon so ein harter Mensch ist. Aber er? Jetzt will er das Dreifache nehmen. Sie geben ihm aber nicht einmal das Einfache. Und hier fängt das Unrecht der Christen an und hört gar nicht auf. Denn was sagt das Mädel weiter? Weil du einem Christen nach dem Leben getrachtet hast, sollst du selbst sterben. Nach dem Leben getrachtet? Warum hat Anton so einen Wechsel unterschrieben? Warum hat das Gericht erlaubt, dass so ein Wechsel eingeklagt wird? Jetzt fällt es ihnen ein. Schaje windet sich, es hilft ihm nichts. Sie schenken ihm nur dann das Leben, wenn er sich taufen lässt. Und die Hälfte seines Vermögens muss er dem Anton geben. Wirklich sehr bequem. 3000 Dukaten ausleihen, nicht zahlen und für diese große Mühe vielleicht das 20-fache als Belohnung bekommen. Und Schaje? Schaje gehorcht und wird ein Meschumet, ein Abtrünniger. Meinen Augen hab ich nicht getraut, aufgesprungen bin ich und hab die Fäuste geballt. So ein Unrecht, schrei ich, das kann ich nicht länger anschauen. Zum Glück sind schon alle Leute aufgestanden, sonst wär's mir vielleicht schlecht gegangen. Ich aber lauf allen voran die Treppe hinunter und dann auf und ab vor dem Hotel. Bald war mir heiß, bald haben mir die Zähne geklappert. So aufgeregt bin ich noch nie gewesen. Gott, denk ich mir, was möchte ich drum geben, wenn ich in dem Spiel der Schaje sein könnte. Aber dann benehme ich mich anders. Entweder gebe ich gleich nach oder gar nicht. Überhaupt hat nur dieser Mensch mir gefallen. Der Anton hätte ich nicht sein wollen, noch weniger der Blonde. Freilich hätte ich die auch anders gemacht als diese Deutschen. Der Anton zum Beispiel hat nur immer dasselbe Gesicht geschnitten, wie er in Todesangst und wie er gerettet war. Oder der Blonde, immer fröhlich, auch wie der Freund in Gefahr war. Schlechte Pojatzen, denke ich, das muss ich dem Direktor sagen. Und ich gehe in den Speisesaal. Es war ganz voll. Endlich habe ich ihn herausgefunden. An einem großen Tisch ist er gesessen, mit vielen Herren und Frauen, die Dicke neben ihm. Der Direktor fragt: »Na, wie hat es dir gefallen?« »Gut. Unschlecht«, sag ich. »Aber eines müssen Sie mir jetzt gleich sagen. Sind Sie ein Judenfeind oder nicht?« Er stutzt. »Warum?« »Weil ich mich in Ihnen nicht auskenne.« »Sind Sie ein Judenfeind? Warum haben Sie so schön vor dem Unrecht geredet, welches der Pole uns antut? Sind Sie kein Judenfeind? Warum benehmen Sie sich so zum Schluss, erst so hartherzig und dann so feig? Wissen Sie, was man dann sagt? Dass alle Juden so sind.« »Mein Lieber«, sagt er, »so hat es der Dichter vorgeschrieben.« »Wer?«, frag ich. »Der Mann, der alles ersonnen und die Worte aufgezeichnet hat. Machen Sie das nicht aus dem Kopf?«, frag ich. »Nein«, sagt er und klärt mich auf. »Gut, aber Sie kennen gewiss den Dichter. Ist er ein Judenfeind oder nicht?« Alle brüllen, nur der Direktor nicht. »Er ist schon 300 Jahre tot«, sagt er ernst. »Aber deine Frage kann ich doch beantworten. Er war ein edler, großer Mensch. Darum hat er das Unrecht eingesehen, welches man den Juden antut. Aber zu seiner Zeit hat man die Juden überall so gehasst wie jetzt, nur bei euch. Und darum hat er seinen Leuten den Gefallen gemacht und lässt das Spiel so ausgehen, dass der Jud verachtet und ausgelacht wird. Und warum machen Sie den Schluss nicht besser?« »Da sei Gott vor«, sagt er. »Vielleicht siehst du einmal ein, was das für eine Sünde wäre. Aber wie hat dir das Spiel gefallen?« »Manches gut, manches schlecht, meine ich. Und fange an zu reden von ihm, von dem Anton und von den anderen und mach dem nach und jenem. Zuerst lachen sie mich aus und alle Leute im Saal stehen auf und stellen sich um mich herum. Aber dann meinen sie, er ist gar nicht dumm und schauen sich manchmal erstaunt an. Endlich sagt der Direktor, komm zu mir morgen um 9. Ich gehe in mein Gasthaus, Schmule schläft schon. Ich leg mich auch hin, aber kein Auge habe ich geschlossen. Endlich wird es Tag. Ich besorge die Pferde, richte den Wagen und gehe dann zum Direktor. Er ist gerade beim Kaffee gesessen, in einem großen roten Schlafrock, mit ihm die Dicke, den ganzen Kopf voll mit Papierlocken. Höre, sagt er, du hast es nicht erkannt, aber ich bin selbst ein Jude. Freilich aus einem anderen Land, aus Preußen. Aber nicht darum allein möchte ich mich gern deiner annehmen, sondern weil du höchstwahrscheinlich ein großes Talent bist. Ob du es bist, ob du wirklich für das Theater taugst oder nicht, weiß ich nicht gewiss. So wie du jetzt bist, kann es dir niemand mit Gewissheit sagen. Aber bei Gott und auf Ehre, soweit ich es jetzt beurteilen kann, taugst du vortrefflich dazu, mehr als ich, mehr als jemand von meinen Leuten. Wenn du schon älter wärst oder in einem guten, angenehmen Leben, ich möchte dir das vielleicht nicht sagen, aber als Fuhrknecht hast du nichts zu verlieren. Und darum will ich, wenn dein Entschluss feststeht, dein Rater und Helfer sein. Mir sind die Tränen in die Augen gekommen, wie er so gut zu mir geredet hat. Ich danke ihnen tausendmal. Ich hab's sagen wollen, aber es ist mir nicht über die Lippen getreten. Endlich fasse ich mich und sage, übermorgen komme ich wieder und bleibe. Nein! Ruf er, um Gottes Willen nicht. Bleibe 2 Jahre an einem Ort und lerne Deutsch. Das ist das Wichtigste. Lesen, schreiben, sprechen. Ferner musst du so das Notwendigste wissen, das Übrige findet sich. Hast du in Barnow Gelegenheit dazu? Wenn es sein muss, mein ich, so wird sich alles finden. Gut, sagt er. Ich bin jeden Winter hier, vom Oktober bis zum März. Aber vor Ablauf von 2 Jahren will ich dich nicht sehen. Wenn du mir schreiben willst, so wird's mich freuen. Ich heiße Nadler, Adolf Nadler. Und nun, Gott mit dir. Und mit ihnen, sie guter Mensch, sag ich unter Tränen. Und sie werden von mir hören. Und geh fort und lade meinen Schmule auf und fahr zurück nach Barnow.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 4. Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Es las Siegfried W. Kernen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ein erhabenes Gefühl. Das vermittelt Chris Potters neues Album Eagle's Point. Dafür hat der amerikanische Saxophonist gute Freunde im Studio versammelt. Eine All-Star-Band. Mit dabei der Pianist Brad Meldau, der Bassist John Patitucci und der Schlagzeuger Brian Blade. Außerdem haben wir natürlich Konzerttipps und gleich ein paar runde Geburtstage, die uns an legendäre Musiker erinnern. Den Anfang macht hier der Saxophonist Stanley Turrentine. Geboren am 5. April 1934 in Pittsburgh, Pennsylvania, wäre er heute 90 geworden. Dazu herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel. Musik.